Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Willkommen, Matthias von Hellfeld.
Oh, der Holger, hallo.
Guten Tag auch. Thema diesmal, der Ruhrkampf. Wie du schon gesagt hast, den einen darf man nicht mit dem anderen verwechseln. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, welchen man nicht mit welchem verwechseln kann.
Ja, so
soll,
ist es.
Aber vielleicht den beide mit beidem.
Die haben auch natürlich was miteinander zu tun, alleine schon geografisch, das ist ja klar. Aber es gibt tatsächlich zwei, der eine war 1920 und der andere war 1923. Sie hatten aber unterschiedliche Auslöser und Anlässe, wurden aber mit ähnlichen Mitteln bekämpft. Wir fangen mal mit dem 1920 an. Wir erinnern uns, waren zwar nicht dabei, aber wir erinnern uns trotzdem, die Republik, die Weimarer, war gerade ausgerufen 1918 im November. Und hatte das erste schwierige Jahr schon hinter sich gebracht. Also in Berlin hat es ja einen Bürgerkrieg gegeben im Januar 1919. Und deswegen ist die Regierung nach Weimar ausgewichen. Deswegen heißt sie auch Weimarer Republik. Philipp Scheidemann hatte von einem Fenster aus dem Berliner Reichstag die Republik ausgerufen.
Das und kurz alte dann, und morsche hat er verdammt und in die, ja,
genau,
nach Holland geschickt.
Kurz danach macht Karl Liebknecht im nahegelegenen Stadtgarten das Gleiche und geht dann auch noch mal auf den Balkon.
Hat nur keiner so richtig mitgekriegt, ne?
Es waren auch schon viele da, so ist das nicht. Und das Tor, über dem er gestanden hat von dem alten Reichstag, das hat ja die DDR-Führung dann als Eingangsportal für das SED-Gebäude in Berlin genommen. Hm. Und insofern ist das also noch ein bisschen rüber gerettet worden. Also die Weimarer Republik hatte sehr stark zu kämpfen mit allerlei Dingen. Und ich will jetzt mal nicht auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten eingehen. Die kommen sowieso obendrauf und die Reparationsforderungen und all diese Dinge. Was aber wirklich ein gesellschaftspolitisches, großes und schwieriges Thema war, dass diese Republik von vornherein in mehrerer Hinsicht verunglimpft wurde. Und zwar von den Rechtskonservativen, die so rund um die Militärführung waren, die den Ersten Weltkrieg angefangen und verloren hatten und nun versuchten, die Schuld von sich zu weisen und zu sagen, das waren wir eigentlich gar nicht, obwohl sie alleine es waren mit ihrem Kaiser, der allerdings schon die Biege gemacht hat nach Holland. Mhm. Und sie wiesen also sozusagen mit ihren Fingern auf die Weimarer Regierung, die, als der Krieg begann und als er durchgeführt wurde, aber noch gar nicht existiert hat. Deswegen kann sie auch nicht schuld gewesen sein.
Ach, so ein bisschen wie die Rechten das heute machen mit, die Grünen sind an allem schuld.
Ja, der Habeck war es.
Der Habeck war es,
genau. Genau, und insofern, also die berühmte Dolchstoßlegende, dass also die Soldaten an der Westfront in den Gräben gelegen hätten und sich tapfer gegen die Franzosen und die Engländer und die Amerikaner gewehrt hätten und sie auch tatsächlich nicht überrollt wurden.
Im Felde unbesiegt.
So ist es, aber in der Heimat, an der sogenannten Heimatfront, eben nicht genügend Nachschub und Unterstützung gekommen sei und ihnen sozusagen von hinten der Dolch in den Rücken gerammt worden sei und damit die Dolchstoßlegende sozusagen auch ihren Namen oder ihren Begriff bekommen hat. Und sie wie, also insbesondere Hindenburg und Co. und Ludendorff, die also, ich sag mal, im großen rechtskonservativen pommersch-preußischen Umfeld der Kammeria waren, die sich dann in die Büsche geschlagen haben und einfach dieses sozusagen ins Volk gebracht haben. Und viele Leute haben das eben geglaubt, weil, und das machte die Sache dann wirklich auch kompliziert, weil nun die Soldaten aus der Westfront zurückkamen und den Menschen, die sie in Berlin oder anderswo getroffen haben, erzählt haben, wir haben gar nicht verloren, die sind gar nicht gekommen, die Franzosen. Wir haben bis zum letzten Tag da wunderbar in unseren, na wunderbar nehme ich zurück, aber jedenfalls in den Gräben gelegen und gekämpft. Und es war schwierig und es war kalt und es war blöd, aber wir haben nicht verloren. Das heißt, dieser Legende wurde dann so ein bisschen Glauben geschenkt und das wurde dann verstärkt durch einen wirklich massiv kritikwürdigen Friedensvertrag von Versailles, der eigentlich schon ein Vorbereitungsvertrag für den nächsten Krieg war. Also, darin war dann klar, dass Deutschland die Alleinschuld hat und dass ein großer Teil des Gebietes abgetreten werden musste, ein großer Teil der Bevölkerung weggegangen ist, ein großer Teil der Wirtschaftskraft des Deutschen Reiches dann abgetrennt war und das alles ist eine furchtbare Schmach gewesen. Die Reichswehr wurde reduziert auf 100.000 Mann. Und es war einfach sozusagen eine Demoralisierung auf breiter Fläche. Und die Leute sind eben wirklich in großer Zahl zu so rechtsgerichteten Freikorps und Soldatenverbänden und Militärvereinen gegangen, die zwar eigentlich illegal waren und auch im Grunde genommen so ein bisschen sich in der Illegalität aufhalten mussten, die aber nie wirklich von der Polizei der Weimarer Republik in den Anfängen jedenfalls verfolgt wurden. Das heißt, es baute sich in diesem Milieu von zurückgekehrten Soldaten, von frustrierten Politikern, von enttäuschten Konservativen und Schlimmeren, also Rechtsradikalen, so eine Art bewaffnete Zone auf, also wo auf einmal sehr viel Gewehre rumlagen, Pistolen bereit lagen, Munition da war, auch so kleinere Mörser und Granaten und all so ein Kram, also alles, was unterhalb eines Panzers war, ja, das konnte man da schon finden. War auch gar nicht so schwer, weil die hatten ja alle Waffen an der Front gehabt. Und das war nicht so schwierig, das mal so ein bisschen beiseite zu schaffen. Und insofern war da so eine sehr ungute Gemengelage. Und das machte sich von vornherein in den ersten 2-3 Jahren der Weimarer Republik dadurch bemerkbar, dass immer es hat politische Attentate gegeben. Es hat Unruhen gegeben, so bürgerkriegsähnliche Zustände, wo dann in dieser schwierigen Gesamtlage, ja, die war ja auch wirtschaftlich schwierig. Es mussten Reparationen, sollten geleistet werden. Es wurde ein Friedensvertrag unterschrieben und diese Leute, die das unterschreiben mussten geradezu, das waren dann die Verbrecher, die Verräter, die Volksverräter und so weiter. Kann man sich ja gut vorstellen, was das dann für eine, ja, wie soll ich sagen, schwierige Gemengelage war. Und auf der anderen Seite stand dann so eine Art Schattenarmee mit erfahrenen Frontkämpfern. Ja, die hatten alle 4 Jahre Krieg auf dem Puckel, übrigens Hitler auch. Und das berühmte Grabenerlebnis oder Kriegserlebnis, Kampferlebnis, das verband Hitler mit diesen Frontkämpfern. Und die brauchten im Grunde genommen sich nur ein kleines Synonymwort rüberzuwerfen, dann wussten die schon sofort Bescheid.
Wie?
Naja, also wenn du gleiche Erfahrung hast, 4 Jahre in der Scheiße gestanden hast und dann reichen Metaphern.
Ja.
Da musst du nicht eine Drohung aussprechen gegen irgendjemand, sondern dann erinnerst du an irgendwas und jeder weiß Bescheid.
Ja,
so.
Ja, ja, ja.
Und eine von diesen Frontkämpfervereinigungen, das war die Marinebrigade Erhard. Das war eine ziemlich rechtsgerichtete, ja, wie soll ich sagen, also es war eine Kampftruppe, mehr kann man dazu nicht sagen. Und einer, der dabei war und der eben dann auch den Namensgeber eines Putsches abgibt, ist Wolfgang Kapp.
Ah, der Kapp-Putsch. Genau. Das ist doch so ein Begriff, der sagt mir sogar was. Also, dass es den gibt. Aber
genau, den hast du in der Schule wahrscheinlich schon mal gehört. Oder wenn du Geschichtsunterricht hattest, das weiß ich nicht. Wobei der Kapp gar nicht so großartig militärisch hervorgegangen ist, sondern das war ein Verwaltungsbeamter eigentlich. Aha. Viel wichtiger waren 2 weitere Menschen, die daran beteiligt waren, und zwar 2 Generäle. Einmal Walter von Lüttwitz, das war ein Infanteriegeneral des Ersten Weltkrieges, und Erich Ludendorff, der war auch Infanteriegeneral und erster Generalquartiermeister im Ersten Weltkrieg und ganz enger Mitarbeiter von Paul von Hindenburg, der ja das Oberkommando innehatte, der später Reichspräsident wurde. Und beide waren, also heute würde ich sagen, also die würden in der AfD nicht mehr passen.
Okay.
Ja, das waren wirklich Leute, die ein so komisches Weltbild hatten und so Herren, geradezu Herrenmenschen waren, dass, und Deutschland wirklich über alles stand. Also das waren einfach Leute, die eben, ja, mit Hitler da nahezu übereinstimmten. Gleichwohl Hindenburg später gesagt, den Gefreiten werde ich nicht ernennen, aber die Ideen, die da verbreitet wurden, die hatte er, also die hatten diese beiden nun tatsächlich Intus. So, und nun kommt dieser Kapp-Putsch und der findet 1920 im März statt und bedeutet, wenn diese Kapp-Leute gewinnen, dann würde die Regierung von Weimar gestürzt und es würde eine rechtsradikale soldatisch-militärische Regierung anstelle dieser Regierung eingesetzt werden und es würde im Grunde genommen nicht gerade der Kampf des Ersten Weltkriegs wieder aufgenommen werden, aber es würde auf jeden Fall eine sehr harte Gangart gegenüber den Alliierten versucht werden, die natürlich viel mehr bewaffnet waren, die an den Grenzen standen. Das wäre alles total in die Hose gegangen.
Den Fanatiker schert das wenig, ob das
was. Dem Fanatiker ist das völlig Würstchen, ja. Das ist dem ganz egal und ist wurscht. So. Und dieser Putsch wird unter anderem deshalb eben niedergeschlagen, dass es einen Generalstreik gibt und vor allem im Ruhrgebiet. Deswegen heißt das auch Ruhrkampf. Mhm. Die Arbeiter im Ruhrgebiet und die Gewerkschaften vor allem und natürlich auch unsere Sozialdemokratie hat dafür gesorgt, dass im Grunde genommen nichts mehr ging. Und zwar überall nichts. Und da haben die Putschisten nach ein paar Tagen gemerkt, also das ist jetzt auch nichts. Also man kann nicht mehr mit der Straßenbahn fahren und man kann kein Brot mehr kaufen. Also die wollen einfach nicht.
Deshalb haben sie sich wieder vorher nicht überlegt, ob sie mit den Zuständen, die sie gerne hätten, auch leben können. Ne?
Ja, und das ist einfach, also es war jedenfalls wirklich, es war ein Aufstand geradezu. Und gleichzeitig gab es auf einmal auch von außen klare Hinweise darauf, dass zum Beispiel die Briten eingreifen würden, wenn diese Kap-Leute, also ich sag mal die Armee oder Teile der Armee, auf einmal bis zur Ruhr marschieren würden. Weil dann die Briten gesagt haben, okay, wenn ihr bis zur Ruhr marschiert und da richtig aufräumt sozusagen, dann marschieren wir ins Bergische Land ein. Und dann haben wir auf einmal so eine Pattsituation, und im Übrigen verstößt es alles gegen die Bestimmungen des Versailler Vertrages. Ihr dürft das einfach nicht. Ja? Und wenn ihr dagegen verstößt, dann gibt es nochmal militärische Aktionen. Und diese beiden Dinge, also der Druck der alliierten Sieger des Ersten Weltkrieges und der Ruhrkampf der Arbeiter und natürlich auch der Angestellten und anderer Leute im Ruhrgebiet und im gesamten Reich, dann haben dann dafür gesorgt, dass dieser Kapp-Putsch relativ erfolglos zu Ende geht. Und es hat, aber ich muss mal einfach mal auch sagen, es hat ungefähr 2000 Tote gegeben. Es hat hinterher standrechtliche Erschießungen gegeben. Und das muss man einfach mal sagen, das war ein riesiger, gewaltiger Aufstand, der da stattgefunden hat. Und wir können, ich sage jetzt mal etwas pathetisch, ohne jetzt die Geschichte der Weimarer Republik als insgesamt gelungen zu bezeichnen, aber immerhin ist diese erste Demokratie auf deutschem Boden oder richtige republikanische Demokratie von Arbeitern des Ruhrgebiets tatsächlich verteidigt worden. Das muss man einfach mal klipp und klar so sagen. Und insofern kommt dieser Stolz und das auf die Schulter klopfen und dass wir sind wer in diesem Land, im Ruhrgebiet, eben unter anderem von diesem Aufstand und eben auch von dem zweiten, der etwas andere Gründe hatte, da kommen wir gleich drauf, aber jedenfalls diese beiden Generalstreiks und Kämpfe gegen eine bestimmte Art von Aggression, die macht eben das Ruhrgebiet das zu dem, was es ist, eine sehr stolze und starke Region, jedenfalls vielleicht im Moment nicht mehr so viel wie früher, aber bis vor kurzem war das sicher noch so.
Und der andere Ruhrkampf?
Ja, genau. Auf den würde ich jetzt auch kommen wollen. Der war 1923. Und da ging es darum, in den Bestimmungen des Versailler Friedensvertrages gab es ja auch die Bestimmung, dass Reparationen geleistet werden müssten. Das war einmal Cash, also Goldmark. Und das andere waren Reparationen in Form von Materialien, also Holz, Stahl, Kohle etc. Aber auch Industrieanlagen. Und da gab es dann eine Behörde, die darüber wachte, dass die Deutschen diese Auflagen auch wirklich einhalten, und zwar heller auf Cent. Und wenn da irgendwelche Unstimmigkeiten waren, dann gab es Strafen und dann gab es einen Bericht sozusagen von dieser Kommission, da musste das ausgeglichen werden. Und besonders scharf auf diese Reparationen waren die Franzosen, die nun zugegebenermaßen auch sehr unter dem Krieg gelitten hatten. Und die stellten Ende 22 beginnend, aber auch vor allem Anfang 23 fest, dass Holzlieferungen nicht im gewünschten Umfang oder im verabredeten Umfang ausgeführt worden seien von den Deutschen. Und daraufhin marschierten sie ins Ruhrgebiet ein. Dann stand also auf einmal der französische Soldat im Ruhrgebiet und die Arbeiter im Ruhrgebiet haben gesagt, das wollen wir aber nicht und haben einen gewaltigen Streik angefangen. Und der allerdings hat Deutschland nun tatsächlich in die sogenannte, ich nehme jetzt keine Fäkalsprache, geritten, weil
in die berühmten die Regierung, dunklen Zeiten.
Ja, weil die Regierung zwei Dinge beschlossen hat. Einerseits, wir übernehmen eure ausgefallenen Lohnkosten. Von allen Arbeitern. Auch die Straßenbahnfahrer in Berlin haben gestreikt. Ja, da ging auch nada. So. Das hat die Reichsregierung als erstes bezahlt und als zweites hat sie bezahlt die ausfallenden Gewinne der Unternehmen. Und das Ganze ging über mehrere Monate, sodass man ganz schnell festgestellt, und zwar binnen Tagen festgestellt hat, das wird uns ruinieren, weil das viele Geld, was wir ja mehr oder weniger jeden Tag oder jede Woche bezahlen müssen, und zwar in Scheinen, das gibt's gar nicht. So, und was dann passierte ist, das wissen unsere Urgroßeltern und Großeltern noch, nämlich diese wahnsinnige Inflation. Ich bin ja schon ein bisschen älteren Datums und mein Vater, der noch älter ist als ich oder war, der hat mir erzählt, er hätte für eine gute Lateinarbeit eine Schubkarre voll Geld bekommen. Ja. Und dann ist er mit dieser Schubkarre, das war wahrscheinlich eine Handtasche oder ein Aktenkoffer, zu einem Bütchen gegangen und hat sich in dem Bütchen zwei Zigaretten gekauft. So, ich habe einen im Internet, es gibt vielleicht noch höhere, das weiß ich nicht, aber ich habe einen abgedruckt, so als Bild, einen Geldschein gefunden, da stand drauf 1 Milliarde. Also es waren 1000 Markschein von früher und haben sie einfach so viele Nullen hintergebappt, 1 Milliarde. Und das ging galoppierend. Das heißt, du hast morgens Geld bekommen und musstest sofort irgendwo hingehen, um das Geld loszuwerden, weil am Abend war es nur noch die Hälfte wert. Und das war derartig galoppierend, dass du wirklich sagtest, boah, jetzt ist aber Schluss. Das kann nicht gehen. So, und hat am Ende des Jahres, irgendwann Oktober, November, die neue Regierung unter Gustav Stresemann dann gesagt, wir stoppen das jetzt, wir hören damit auf, weil das können wir jetzt, das ruiniert uns wirklich total. So, und dann standen die aber vor dem Problem, was machen wir jetzt für eine Währung? Ich meine, wenn du auf deinem Geldschein 1 Milliarde druckst, ich meine, was willst du da machen? Abwertung 1 zu 1 Milliarde oder das geht einfach nicht. Und dann haben sie eine neue Währung aufgelegt und diese eben nicht an den Goldwert gebunden, sondern an den Boden. Das heißt, die haben gesagt, ich sag mal jetzt einfach als Beispiel, das stimmt natürlich noch nicht, aber ein Beispiel, eine Reichsmark ist 1 Quadratmeter Boden. Und damit hat jeder, der so einen Zettel auf dem Geld steht, also auf dem Geld aufgedruckt war, in der Hand hatte, einen Anteil an dem Grund und Boden. Und der wurde dann natürlich deswegen enteignet. Ja, und er wurde dann nach und nach zurückgegeben, sodass man dann die Währung, als sie dann stabilisiert war, wieder frei hatte von diesen Bodenverpflichtungen, die natürlich im Zweifelsfalle, wenn jemand mit 100 Millionen Reichsmark angekommen wäre und es hätte wirklich diese 1 Quadratmeter gestimmt, dann hätte der 100 Millionen Quadratmeter Boden kriegen müssen. Und da leben ja Leute drauf, da machen Bauern ihren Ackerbau und Viehzucht. Das geht natürlich alles nicht. Also es war ein hohes Wabonspiel, aber es hat funktioniert. Und diese Entscheidung, die dann nach dem zweiten Ruhrkampf stattgefunden hat, hat das eingeläutet, was wir so als Golden Twenties kennen. Also die 24, 25, 26, 28er Jahre. Das waren die Zeit, wo man sagte, das sind die Golden Twenties, aber nur in den Städten. Auf dem Land war das alles weiterhin Mist, aber in den Städten blühte dann das Tanzcafé und
dabei hat sich gar nichts geändert gehabt, ne? Weil das, was du da eben beschrieben hast, die sogenannte Rentenmark, das ist ja eigentlich, ist das ja auch nicht garantierbar. Also alles Geld, was wir haben, ist hinterlegt mit dem Grund und Boden des Reiches. Schwierig, aber ja. Manchmal reicht's. Also so funktioniert das heutzutage ja auch mit der Inflation und den Zentralbankzinsen. Die müssen die Zinsen nicht senken, die müssen nur glaubwürdig machen, dass, wenn es so weitergeht, sie die Zinsen senken werden.
Ja, aber es ist auch genauso wie mit der Börse. Das ist einfach alles Psychologie.
Da ist viel Fantasie drin.
Ja, Fantasie oder Psychologie. Du musst es einfach lenken können und du musst den Leuten sagen, das ist es jetzt. Und die haben das geglaubt und die haben es gemacht und die haben einfach damit sich selbst sozusagen am Schopfe aus dem Mist rausgezogen, in den sie da versunken waren. Und es ist ein zweites Mal gewesen, wo das Ruhrgebiet eine wirklich entscheidende Bedeutung bekommen hat und wo das ist immer so der Begriff, das Herz der Industrie oder das Herz des Ruhrgebiets oder das Herz Deutschland ist das Ruhrgebiet. Ja. Und insofern ist da schon auch was dran, weil diese Menschen nicht tatsächlich einfach gesagt, das geht so nicht und wir werden uns jetzt wehren. Und das Mittel des Generalstreiks, das sollten wir uns einfach mal im Kopf behalten, falls man das nochmal brauchen sollte. Das ist sehr effektiv.
Ja, und illegal.
Natürlich.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 24. März 2025 auf Deutschlandfunk Nova.